Der heutige Predigttext steht in Johannes Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 2017. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.
Liebe Schwestern, Brüder, vor ein paar Jahren habe ich mich ja schon verabschiedet von der Kanzel und von euch mit der letzten Predigt. Und heute stehe ich wieder hier. Wie nennt man das? Ein Rückfall, ja? Frau Pusch sollte heute hier die Predigt halten. Leider musste er absagen. Tat ihm leid. Wir grüßen dich, Ewald, herzlich. Und deine Frau, und wünschen euch Gottes Segen auch, dass die gesundheitlichen Engpässe vorübergehen. Ja, ihr Lieben, viele haben es gemerkt, dass dieser Predigttext schon ein Text war, den wir bei den ökumenischen Bibelabenden hatten. Aber es waren nur 2 kurze Statements, die da gegeben wurden, und das fand ich schade. Wir wissen, dass von einem Predigttext man mehrere Predigten halten kann. Und damals hat mir der Text so ergriffen, und ich dachte, ja, das muss aber noch ein Stück weitergeführt werden. Meine Frau und ich denken nur gerne an unsere eigene Hochzeit zurück. Und der Wein hatte gereicht. Und das war guter Wein. Aber eine Hochzeitsfeier ist ein wunderbares Fest, aber ist auch eine sensible Feier. In meiner Kindheit ist bei einer Hochzeit auf einem Bauernhof, eine richtig große Hochzeit, während der Feier die Dankdeckenlampe abgefallen. Direkt auf den Tisch, wo da die Braut, Bräutigam wieder saßen. Meine Güte, was soll das werden? Dieses Ereignis. Überhaupt alte Leute haben geklagt, entschuldigten Schwestern, aber die alten Frauen noch mehr als andere. Ein schlechtes Omen. Was soll das alles wohl werden? Ja, vielleicht war das bei dieser Hochzeit hier in Kana auch nicht anders. Also die erste Szene: Sie haben keinen Wein. Ich vermute mal, das ist so meine Meinung, aber auch andere vertreten sie. Vielleicht war das doch bisschen eine ärmlichere Familie. Und beide Elternteile waren ein bisschen ärmlich, dass so etwas hier passieren konnte. Kana, ein kleines Dorf, ungefähr 13 Kilometer nordöstlich von Nazareth, also schon fast oben an der syrischen Grenze. Aus Kana kam einer der Jünger Jesu, Nathanael. Er stammte von da und er war also dabei und feierte in seinem Dorf. Die Mutter Jesu, eine erfahrene Hausfrau, hat als erste gemerkt oder als erste Hausfrau dieses Getuschel, die besorgten Blicke beim Brautpaar, bei den Eltern, ging so hin und her. Und sie hat es gemerkt, da ist der Wein ausgegangen. Wie kann man nun helfen? Sie wendet sich an ihren ältesten Sohn Jesus. Von Josef, dem Stiefvater Jesu, steht nichts mehr in der Bibel. Offenbar war er älter und von ihm ist nichts mehr zu lesen. Das Letzte, was von ihm erwähnt wird, das ist in der Weihnachtsgeschichte. Aber dann keine Spur mehr von ihm. Und so tut Maria, die Mutter, das einzig Richtige. Sie wendet sich an das Familienoberhaupt, an den ältesten Sohn. Und das ist Jesus. Und teilt ihm diese Sorgen mit. Sie haben keinen Wein. Und die Reaktion Jesu, die ist schon ein bisschen seltsam. Was habe ich denn mit dir zu schaffen, Frau? Oder umgekehrter Satz. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Viele Bibelausleger sagen, wie es in unserer deutschen Sprache klingt, war es gar nicht so schroff, wie man meint. Aber die Anrede, nicht Mutter, sondern Frau, wirkt auch schon ein bisschen befremdend. Jesus ist hier in einer Situation, wo er auch sich von seinen Angehörigen, von seiner Mutter lösen muss, weil heute, hier und jetzt, beginnt für Jesus ein neuer Zeitabschnitt. Hier bei der Hochzeit zu Kana beginnt sein Tag, seine Stunde. Er begründet, dass er hier nicht eingreifen will zunächst, ja. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Jüdischen ist eine Stunde nicht eine Zeit von 60 Minuten. Eine Stunde ist ein Zeitabschnitt, eine Heilszeit. Sie ist länger, sie kann lang, sie kann leer, sie kann umfangreicher sein. Und diese Heilsstunde, die ist wenige Augenblicke oder nach einer kurzen Zeit doch eingetreten. Zu seiner Mutter sagte er, noch ist meine Stunde nicht gekommen. Und kurze Zeit später gibt er den Dienern die Anweisung, füllt mal da draußen die 6 Steinkrüge mit Wasser, voll, bis oben hin. Das waren Steinkrüge für die jüdischen rituellen Waschungen. Wenn man als Gast hineinkam ins Haus oder auch andere, wurde man sich gewaschen bis zum Ellenbogen und so weiter. Und nun sollten die Jünger, die Diener, diese Steinkrüge füllen mit Wasser bis oben hin. Sie tun das. Und dann gibt Jesus die weitere Anweisung, schöpft und bringt es da dem Speisemeister. Aber meistens ist das nicht der Speisemeister, sondern das ist der Leiter der Feier. Das gibt es auch heute noch in südlichen Ländern, dass da extra ein Ordner ein freier Ordner eingeladen wird, der sich auskennt, dann müssen die Angehörigen tatsächlich um alle Einzelheiten kümmern. Das macht der Ordner, Speisemeister, alles in einer Person. Also, bringen dem mal eine Probe. Sie bringen dem Mann da eine Probe hin. Er kostet und dann lässt er den Bräutigam rufen. Was ist das denn? Den guten Wein gibt man doch am Anfang. Und wenn sie schon ein bisschen beschwipst sind, dann kann auch der schlechtere Wein kommen. Und hier ist die Sache umgekehrt. Jedenfalls eine große Menge von etwa 600 Liter Wein stehen jetzt bereit. Wenn der Wein ausgeht, ist das eine große Not oder ist es eine kleine Not? Man kann manchmal erleben, wenn Erwachsene oder auch ältere Leute sich streiten. Naja, ach du mit deinen Schmerzen, ach das geht doch. Aber meine, und dann ziehen sie ihre Probleme auf. Oder du hast Last mit deinen Kindern, ach naja. Aber meine Kinder, stell dir mal vor, was da alles so läuft, ja. Und dann ziehen sie ihre Not auf. Jeder kann es nur selbst beurteilen, ob seine Not groß oder klein ist. Und die Menschen, die Brautleute und die Eltern, nur die konnten beurteilen, ist das wirklich jetzt peinlich, unsere Situation? Wird es Gerede geben? Werden manche sagen, oh, das ist aber ein schlechtes Omen, was wird aus der Hochzeit werden? Jeder kann es nur selbst beurteilen und dann sollte man die Leute in Ruhe lassen und nicht munkeln und unkeln, was daraus alles werden kann. Aber jetzt stehen 6 Krüge da, gefüllt bis oben hin mit dem besten Wein. Die Stunde Jesu ist offenbar gekommen. In so einer kurzen Zeit hat sich das verändert. Wer die Stimme des Heiligen Geistes manchmal in besonderen Situationen wahrgenommen hat, der wird das verstehen. Innerhalb von kurzer Zeit kommt eine Order Gottes durch den Heiligen Geist. So, und jetzt kann's losgehen. Was kann jetzt losgehen? Sein messianischer Dienst. Sein messianischer Dienst kann beginnen. Jetzt kann er öffentlich auftreten. Das hier ist das erste Wunder. Hoch im Norden, in Kana. Und jetzt werden viele Wunder folgen. Jetzt kommen die Reden, die Werbung. Jetzt wird er von der Liebe Gottes reden. Jetzt wird er das Gesetz erklären, das mosaische Gesetz. Es ist nicht so, wie ihr es auf die Spitze getrieben habt. Der Mensch ist für das Gesetz da und nicht das Gesetz für den Menschen. Jetzt beginnt die große messianische Zeit. Die ist jetzt hier bei einer Hochzeit, wo der Wein fehlte, ist diese große messianische Zeit, der große Dienst Jesu angebrochen. Es war ja alles erfüllt. Jesu hatte sich taufen lassen. Und bei seiner Taufe hat Gott sich zu seinem Sohn bekannt und ihn proklamiert. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Proklamation nach außen. Die Leute sehen, das ist der Sohn Gottes hier. Gott hat Wohlgefallen an ihm gefunden. Und im Johannesevangelium, wo wir auch von der Taufe des Johannes des Täufers lesen, Da schreibt Johannes, und ich sah den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Jesus hatte auch bei der Taufe den Heiligen Geist empfangen. Und dann hatte er seine 12 Jünger zusammengesucht, ließ sie auch dadurch den Geist leiten. Und immer wieder, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. 12 Apostel für die 12 Stämme Israels, die noch später mal in der Offenbarung lesen wir, dass die 12 Stämme noch eine Bedeutung haben werden. Die 24. Ältesten, die erscheinen. 12 Vertreter des Alten Bundes, 12 Vertreter des Neuen Bundes, so meint man. Also es ist alles erfüllt. Und nun bekommt das Signal von Gott, deine Stunde ist gekommen, jetzt geht's los. Und damit beginnt das erste Wunder, die Verwandlung von Wasser in Wein. Oh. Naja, ein bisschen Fragen kann man schon haben. Das erste Wunder, Herr Jesus, wenn du an den Bethesda-Teich gegangen wärst, dann so viele Kranke und hättest die geheilt alle. Wäre es nicht besser gewesen? Ach, wir haben alle solche Vorstellungen. Ich habe mal gelesen, dass gerade im Schwäbischen gibt es manche ein bisschen enge und strenge Christen. Ja, wir glauben an die Heilige Schrift, wir glauben an alles, an Jesus, ja. Und da sagt manch einer unter ihnen, ach, ich halte alles für gut, für wunderbar, was Jesus gesagt, was er gepredigt hat, seine Wunder alle, ja, alles ist wunderbar. Aber die Sache mit dem vielen Wein, muss er das denn sein? Ist das nicht eine Versuchung zum Saufen? Kann nicht hier mancher verführt werden in den Alkoholismus? So denken manche. Ihr Lieben, einen Alkoholismus konnte es in Israel gar nicht geben. Fast alle Zeiten waren sie doch ziemlich arm. Es gab einige Reiche, aber größere Weinberge hatten sie auch nicht gehabt. Das lässt die Topografie in Israel gar nicht zu. Wenn Jesus das macht, dann ist es gut. Und so ist das erste Zeichen für manche seltsam, befremdet. Aber das erste Zeichen ist die Verwandlung von Wasser in Wein in dieser großen Menge. Und das geschah bei der Hochzeit zu Kana im hohen Norden Israels. Ach, dass es da geschehen ist. Wenn von Galiläa die Rede war, dann konnte jeder fromme Jude in Judäa, Jerusalem und Umgebung ganz schnell seine Nase rümpfen. Galiläa, heidnisch. Die haben sich doch mit den Heiden vermischt. Auch die Samaritaner, als Israel zum großen Teil die Spitze des Volkes nach Babylon verbracht wurde, in die Verbannung, da haben die sich doch vermischt mit den Heiden. Nee, Samaritaner, die Galiläa oben, so ganz echte, fromme Juden sind sie nicht. Und da konnte später mal auch einer von ihnen sagen, was kann denn aus Galiläa Gutes kommen? Und die meisten Jünger sind von Galiläa. Und Jesus lebte in Galiläa und hat die erste Zeit seines Lebens als Schreiner dort wohl, wie sein Vater, sein Stiefvater dort zugebracht. Und viele andere Wunder auch getan. Der See Genezareth ist auch oben in Galiläa. Aber wäre das nicht besser gewesen, so unsere Vorschläge manchmal, wenn er doch den Staat, diesen großen Staat seines messianischen Dienstes in Judäa vollbracht hätte. Vielleicht im Tempel. Wäre doch schön gewesen. Große Feier. Jesus startet jetzt seinen großen Dienst als Erlöser der Welt. Als Messias Israels. Der startet seinen großen Dienst jetzt. Mit einem anderen Wunder. Ach, ihr Lieben. Was haben wir manchmal auch für unser eigenes Leben, für Vorstellungen, für Vorschläge? Ach Herr, hätte es doch nicht so anders machen können mit meiner Tochter, mit meinem Sohn oder da. Ach, lassen wir alles so stehen, wie es war und wie es ist. In Galiläa, im heidnischen Galiläa, da vollbringt er sein erstes großes Wunder. Was wäre denn in Jerusalem gewesen, wenn er da gestartet hätte, seine 12 Apostel so um ihn und jetzt ja irgendwie, jetzt beginne ich das Reich zu gründen. Das war ja immer sein großes Thema, das Reich Gottes. Da konnte ihn nachher sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Überall hat er von der Liebe Gottes gesprochen, von der Rettung des Menschen, von seinem Verlorensein. Wie viel Zeichen und wie viel Wunder hat Jesus vollbracht? Und er blieb eigentlich von der Hochzeit in Kana an der große Verwandler. Er blieb der große Verwandler. Wie viele Krankheiten hat er verwandelt in Gesundheit? Wie viele Lahme hat er verwandelt zu einem aufrechten, guten Gang wieder? Wie hat er Sturm und Wellen auf dem See Genezareth verwandelt? In Ruhe, in Stille. Und hat damit dokumentiert, ich bin der Herr auch über die Naturgewalten, über die ganze Erde, über die ganze Welt. Wie viel Unglauben hat einen Glauben verwandelt, dass Menschen ihm nachfolgten, dass Menschen einen glauben konnten. Welch eine Verwandlung. Alle seine Dienste waren Verwandlungen. Auch seine Predigten weg von eurer alten Vorstellung des mosaischen Gesetzes. Das war gut gewesen, aber was habt ihr daraus gemacht? Als wir einmal durch die Felder gingen und die Jünger haben da Ehren ausgerauft und ausgepustet und die Körner gegessen. Was war das schon wieder für euch? Das war Arbeit. Das war ein Brechen des Gesetzes. So engspurig seid ihr geworden. Und jetzt bringt er von der Enge, verwandelt er in die Freiheit des Glaubens. In die Freiheit der Kinder Gottes. Er verwandelt die Gesellschaft, den Einzelnen. Er verwandelt letztlich auch den Hohen Rat. Er wird ein Nikodemus und andere werden da sein, die an ihn glauben. Also, seine Stunde war gekommen. Es war alles erfüllt, was sein musste. Wie ich schon sagte, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, die Autorisierung durch den Vater, dies ist mein geliebter Sohn, ein Sohn Gottes, der mit dem Werk beginnt. Aber Jesu Weisheit ist größer als unsere Vorstellung. So war Galiläa schon richtig. Von da aus ging dann die Botschaft und die Wunder in Richtung Judäa, Jerusalem. Ja, ihr lieben Schwestern und Brüder, und Jesus ist der Verwandler geblieben. Und es erstrahlte seine Herrlichkeit. Die 600 Liter Wein, die strahlen Herrlichkeit aus. Manche Christen finstere Mienen auf diesen Wein. Die Weinmenge, die Verwandlung. Die Feier kann weitergehen. Sie sollen sich freuen. Das junge Paar soll aufatmen. Die Eltern können ganz beruhigt sein. Herrlich. Alles ist herrlich. Nicht nur die 600 Liter Wein sind herrlich. Die ganze Gesellschaft. Sie wird umgekrempelt. Alles ist herrlich. Es erstrahlte seine Herrlichkeit. Ihr lieben Schwestern und Brüder, habt ihr die Herrlichkeit Jesu schon gesehen? In eurem Glaubensleben? Nicht die Herrlichkeit der goldenen Gasse und der Perlentore, die wir einmal in der Vollendung sehen werden. Die meine ich nicht. Aber wie oft ist in unserem Glauben die Herrlichkeit Jesu aufgestrahlt? Ein Beispiel aus unserer Familie. Als wir geheiratet haben, war ich 30. Meine Frau war 3,5 Jahre ungefähr jünger. Nun ja. Wir wollen auch Kinder, die werden schon kommen. Sie kamen nicht. Wir wurden immer nervöser, immer trauriger. Wir haben uns Kinder gewünscht. Natürlich wussten wir theoretisch, auch ohne Kinder kann man gut leben, eine gute Ehe führen. Wie viele kinderlose Ehepaare gibt es? Die müssen damit auch zurechtkommen und sie kommen zurecht. Und dennoch, wir wünschen uns Kinder. Und eines Morgens haben wir wieder gebetet, meine Frau und ich. Wir knieten an der Couch beide nieder, nebeneinander. Kniend haben wir immer gebetet. Und da kam eine ziemlich heftige Not über meine Frau. Und ich bekam einen Impuls des Heiligen Geistes. Ich stand auf, legte meiner Frau die Hände auf und betete zum Gott des Lebens. Herr, du Gott des geistlichen Lebens, und des irdisch-biologischen Lebens. Herr, schenk uns ein Kind, ein Kind. Und sofort, innerhalb der biologischen Prozesse, sofort hat sich unsere kleine Liebe angemeldet. Und als wir nach 9 Monaten unsere kleine Liebe an den Händen hielten, Was sahen wir da? Wir sahen eine Gebetserhörung, ja. Und wir sahen die Herrlichkeit Gottes. Es war herrlich. Es war herrlich. Achtet mal drauf, ihr Lieben. Vielleicht auch rückblickend. Oder in der Gegenwart, wenn ihr betet um etwas, etwas Besonderes. Mit einmal leuchtet es auf. Eure Herzen werden warm. Die Perspektive wird groß. Und mit einmal seht ihr Gott ein bisschen anders. Mehr Liebe noch. Mehr väterliche Fürsorge. Ach, ihr elender Mensch mit meinem Kleinglaube. Was hat Gott gemacht hier? Als Flüchtlinge nach dem Krieg lebten einige aus unserem Dorf von Ostpreußen oben in Mecklenburg, Halbinsel Darß. Nach und nach sind alle geflüchtet. Da sahen wir keine Zukunft. Ostseebad Prerow, weißer Sand, kaum was zu essen, Kleinigkeiten. Die letzten, die zurückblieben, waren meine Mutter und ich. Mein Vater war schon geflüchtet mit meiner Schwester, waren schon im Ruhrgebiet. Und da fragte meine Mutter mich, 13 Jahre damals, Erwin, was meinst du? Sollen wir auch flüchten? Wird uns Gott helfen über die Grenze? Wir kannten so stillschweigend einen, der noch so geführt hat. Aber wenn es schief geht, müssen wir wieder zurück. Alles, was wir verschenkt haben, ist weg. Da stehen wir nur in der Kleidung da und in einer Tasche. Was soll ich sagen, Mutti? Ich konnte nichts sagen. Und dann hat sie am Sonntag wieder auch hingekniet und gebetet. Und da kam so ein Schwall von Freude, von Frieden über sie, dass sie gerufen hat, Herr, es ist genug. Herr, es ist genug. Meine Mutter sah auch die Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Glaubst du? Glaubt jeder von euch? Glaube ist eine Liebesbeziehung. Der Glaube sagt, Jesus, ich will dir gehören. Der Glaube sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld. Der Glaube sagt, Jesus, ich will dir dienen, ich will für dich da sein. Ohne Glaube wird niemand eine Herrlichkeit Gottes schauen, die endgültige. Wer noch nicht wirklich fest verbunden ist mit Jesus und zu ihm sagen kann, mein Herr und mein Gott, wer das nicht sagen kann, soll das heute mal tun, zu Hause die Stille aufsuchen und das, was im Leben krumm gelaufen war, was nicht gut war, Jesus sagen, ach, war dumm, vergib, aber danke, dass du mein Heiland bist, mein Retter. Ich schließe mit einem Familienerlebnis. In den 70er Jahren waren wir in unserem Dienst in der Gemeinde Miltenberg mit Aschaffenburg und Wertheim. 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da bin ich wohl schon sehr alt, was? Wie die Zeit vergeht. Und da waren drei junge Familien aus Sizilien. aus dem Süden Siziliens, von der Küste. Eine Familie war aus Ragusa, das ist nicht weit von Syrakus, und die anderen auch so verteilt. Aber sie hatten ihr Geld verdient, sie konnten da was, die Häuschen kaufen oder was anschaffen, bauen und so weiter. Aber drei liebe Familien, nette Familien mit Kleinkindern, drei, vier Kinder. Ach, wir hatten eine gute Gemeinschaft gehabt. Die waren dann zurückgekehrt, dann riefen sie uns an, kommt zu uns im Sommer in Urlaub. Wir haben eine Ferienwohnung für euch. Da gibt es große Gemeinden, was ich gar nicht wusste, Brüdergemeinden. Von England wurden sie gegründet, in Sizilien. Und die gehörten alle zu Brüdergemeinden. Hier ist die Wohnung frei von einer englischen Missionarin, die schon alt. Im Hochsommer geht sie immer nach Norditalien, wo es kühler ist. Die Wohnung ist frei, ihr dürft kommen. Gut, sind wir natürlich gefahren. Und unterwegs, Sizilien ist eine große Insel, das merkt man gar nicht immer. Auf den Landkarten immer nur so unten so ein kleines Ding da. Und wie wir so durch Sizilien gefahren sind, haben wir immer so große Tempelruinen gesehen. Das waren große Ruinen aus der Zeit der Griechen. 800 Jahre vor Christi Geburt haben die Griechen angefangen, dort Sizilien zu besiedeln. Und mancher Grieche sagte zu mir, ach, in meinen Adern fließt auch ein bisschen griechisches Blut. Und die Griechen haben eine Hochkultur entwickelt und riesige Tempel gebaut. Syrakus, Selinunte. Okay, auf der Fahrt dahin haben wir immer wieder bewundert die großen, in den Himmel ragenden, runden Säulen. Und da haben meine Frau und ich haben uns unterhalten über die 7 Weltwunder des Altertums. Fingen wir an aufzuzählen. Ja, was gab's da? Der Koloss von Rhodos, Artemis-Tempel in Ephesus, der riesige Leuchtturm bei der Hafeneinfahrt von Alexandrien, hängenden Gärten von Semiramis in fällt mir der Name nicht ein, welcher Gegend das da war. Jedenfalls die hängenden Gärten waren bekannt. Aber wir haben nur 5 Zustände bekommen. Aber es waren doch 7 Weltwunder des Altertums. Und unsere beiden kleinen Töchter hinter uns, die haben das verfolgt, unser Gespräch. Und als ich sagte, ja, dann haben wir nur 5 Weltwunder zusammenbekommen. Da fehlen uns jetzt 2. Und die kleine Eliane unter uns, noch im Vorschulalter, die ruft energisch und fast vorwurfsvoll, na, was denn mein? Heilung eines Gelähmten. Ach, ihr Eltern, hat sie gedacht, dass ihr nicht dahinter gekommen seid, welche Wunder es noch gegeben hat. Nicht nur die, die aufgezählt hat, und die Wunder von Jesus. Was denn mein? Heilung eines Gelähmten. Ich stutze erst mal. Wir lächelten. Da sagte ich, Eliane, du hast doch recht. Die Wunder von Jesus, die er vollbracht hat, das sind immer noch die größten Wunder. Ich sage, wer redet heute noch von den Weltwundern? Außer den Pyramiden in Ägypten ist von allem keine Spur mehr. Und über die Wunder Jesu, sagte ich, reden wir noch heute. Ich sage, Eliane, du hast das erste Wunder, die Verwandlung von Wasser in Wein genannt. Ich sage, und Jesus verwandelt immer noch, auch heute. In der Bibel steht Jesus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also haben wir auch heute noch einen großen Verwandler. Wir schauen nach Galiläa, nach Kana, sehen die Hochzeitsgesellschaft, kein Wein, wie traurig. dann kommt die Weinmenge und dann erstrahlt die so Herrlichkeit. Sie freuen sich, sie können weiter feiern. Und die Jünger sagen, das ist er doch der Messias. Bisher haben wir es nicht richtig erkannt, aber jetzt sehen wir, es ist der Messias. Und sie glaubten an ihn. Und ich hoffe und wünsche, dass jeder an Jesus glaubt. Amen.